D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Als Kind musste ich lernen, einen Diener zu machen. Wissen Sie überhaupt, was das ist? Man musste sich verbeugen, wenn zum Beispiel Besuch kam, und zeigte so seine Ehrerbietung. Erlebt habe ich das in den 60er Jahren. Mein Vater, und nicht nur der, hielt das damals für einen wichtigen Wert in der Gesellschaft. Und die Mädchen lernten den Knicks. So oft habe ich den gesehen, dass ich ihn vermutlich noch heute ebenfalls nahezu perfekt nachahmen könnte. Tja, ich weiß, die Mehrheit lacht oder lächelt heute darüber, wo doch jetzt ganz andere Werte gelten. Wie kommt das überhaupt mit dem Wertewandel? Wer legt den fest? Darüber diskutiert heute mein Kollege Dieter Kassel vom Deutschlandradio Kultur mit dem Physiker und katholischen Theologen Dr. Frank Ochmann sowie dem Geschichtsprofessor Andreas Rödder von der Universität Mainz. Das historische Kolleg München hat sich an vier Abenden mit dem Themenbereich zwischen Lust und Schande, Laster, gestern und heute befasst. Der Startschuss fiel am 19. Oktober mit »Das gehört sich aber nicht, Laster und Gesellschaft«. Das Ganze wie immer innerhalb der Reihe Blick zurück nach vorn, denn das Kolleg wendet sich mit solcher Art Thematik an eine breite Öffentlichkeit. Historiker analysieren dabei das Vergangene und setzen es in Kontext zu der aktuellen Entwicklung von heute.
Ich begrüße zunächst Andreas Rödder. Er ist Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz. Zu den Schwerpunkten Ihrer Forschung an der Uni Mainz gehört, das stehe ich dazu, das lese ich jetzt wörtlich ab, die Entwicklung von Werten und Wertewandelsprozessen in der industriegesellschaftlichen Moderne. Wen hätte man sich besser aussuchen können? Und neben mir sitzt Frank Ochmann. Er ist promovierter Physiker und geweihter Priester. Das heißt, die Kombination aus Naturwissenschaften, Physik und aus Theologie. Und nun können Sie leicht erraten, was man dann wird, wenn man entsprechend ausgebildet ist. Es ist eigentlich ganz logisch, er ist Journalist. Reporter beim Stern im Ressort Wissenschaft und Medizin. Und außerdem haben Sie auch eine feste Kolumne bei stern.de und haben auch Bücher geschrieben. Das haben Sie beide natürlich getan, unter anderem das Buch geschrieben, Die gefühlte Moral. Begrüße Sie beide. Danke, dass Sie da sind. Und mach's mir mal ganz einfach, das gehört sich nicht, ist ja die Überschrift dieser heutigen Gesprächsrunde. Professor Rödder, wer sagt denn das eigentlich, was sich gehört und was sich nicht gehört?
Es wäre einfacher, wenn wir eine Instanz hätten, die das sagen würde. Manchmal sehnt man sich danach und dann stellt man fest, dass wir in der Moderne eben keine Instanz mehr haben, die das sagt. Das ist die entscheidende Entwicklung der letzten 200 und etwas mehr Jahre, dass es diese Instanzen in zunehmendem Maße nicht mehr gibt. Die Entwicklung der letzten mindestens 200 Jahre ist geprägt von einer allgemeinen Pluralisierung, die immer zwei Seiten hat. Auf der einen Seite schafft sie Freiheitsräume, immer größere Freiheitsräume. Auf der anderen Seite gehen mit diesen immer größeren Freiheitsräumen aber auch immer größere Unsicherheiten einher. Und diese Spannung wird, je länger die Entwicklung geht, immer größer, aber wir kommen auch nicht dahinter zurück.
Professor Rödder hat sich, Herr Dr. Ochmann, nicht getraut, diese Instanz so ganz eindeutig zu benennen, die dann nachgelassen hat. Aber wir werden natürlich, glaube ich, heute Abend auch von der Instanz Kirche sprechen. Aber darf man es sich so einfach machen zu sagen, der Einfluss der Kirchen hat nachgelassen und deshalb haben wir vielleicht auch weniger Werte?
Ich weiß nicht, ob das ursächlich zusammenhängt, aber was ich glaube ist, wenn man heute hört, dass es einen Werteverfall gibt, dann ist es nicht wirklich so, dass die Werte verfallen, sondern noch in der kleinsten Gruppe haben sie natürlich Werte. Was wir haben ist, was Sie sagen, eine Pluralisierung. Das bedeutet, dass die Reichweite von Werten deutlich zurückgegangen ist. Und wenn wir dann an die Kirche denken, da haben wir natürlich einen absoluten Anspruch, der nicht nur die Kirche beinhaltet, sondern sogar alle Menschen darüber hinaus. Der Papst hat das in seiner Rede in Berlin vor dem Bundestag nochmal deutlich gemacht, dass er ein Naturrecht voraussetzt. Und ein Naturrecht ist nicht gebunden an die Frage, ob Sie an den lieben Gott glauben oder nicht, sondern ist sozusagen in die Natur reingeschrieben. Wenn Sie das aber nicht mehr glauben, wie die meisten Deutschen, dann haben Sie ein Problem. Und dann sind Sie im Relativismus, was ja auch immer wieder angekreidet wird. Und dann stellt sich die Frage, woher nehmen Sie denn Ihre Richtlinien für Ihr Verhalten? Und da würde ich dann sagen, in dem Augenblick kommt die Frage, was ist eigentlich Gewissen? Wenn doch Werte offenbar noch vorhanden sind und Menschen sich nach bestimmten Vorstellungen richten, die irgendwo in ihren Köpfen rumschwirren und die man dann Gewissen nennen könnte, dann müssen die irgendwoher gespeist sein. Aber darauf werden wir dann sicherlich noch kommen.
Ist es denn überhaupt so, Sie forschen ja, was den Wertewandel angeht, Herr Röder, da steckt keine Wertung drin. Werteverfall, da steckt nun ziemlich eindeutig eine Wertung drin. Gibt es den denn und ist dieses, ich nenne es mal so, Gejammer, ob dieses Werteverfalls was Neues?
Ich sage ja immer gerne, es wird alles immer schlechter und früher war es auch nicht besser. Wir haben es im Grunde mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen Lesarten der Moderne zu tun. Es gibt die eine, die im Moment nicht ganz so prominent ist, wie sie vielleicht vor ein paar Jahren noch war. Das ist die Lesart, die die Moderne als die Zeit des immer weitergehenden Fortschritts ansieht. Die also sagt, dass wir eigentlich heute an einem besseren Zustand angelangt seien, als die Menschheit jemals zuvor gewesen sei. Das ist das eine. Die andere ist die Verfallsgeschichte, die besagt, dass alles immer schlechter wird. Und das heißt, dass auch die Werte verfallen. Ich sage immer, dass wenn man sich dann mal überlegt, wo das gelobte Land eigentlich liegen soll, das wir angeblich verloren haben, es sehr, sehr schwierig wird, das wirklich zu bestimmen. Wenn Sie dann mal konkret zurückgehen, dann ist ja die Frage, sind es denn die 50er Jahre? Von der Zeit des Nationalsozialismus wollen wir, glaube ich, erst gar nicht sprechen. Die Zeit der Jahrhundertwende ist von den Zeitgenossen als große Krise empfunden worden, die 20er Jahre als die Krise der bürgerlichen Moderne. Sie kommen immer wieder zurück in irgendeine Situation, die die Zeitgenossen als Krise empfunden haben. Ich glaube, das ist auch das unhintergehbare Schicksal der Menschen und der Moderne. Nur der Unterschied ist eben der, dass in der Zeit vor der Moderne die Menschen die Vorstellung hatten, dass die Wiederherstellung der Sitten der Älteren, der Mores Maiorum, das sei, was man eigentlich anstrebt. Und mit dem Übergang in die Moderne zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert ist das Neue als etwas in die Geschichte getreten, das man anstrebt und das man nicht kalkulieren kann. Und das hat die Geschichte historisch schon grundsätzlich anders gemacht als die Jahrhunderte und gar Jahrtausende zuvor.
Ich glaube, wenn wir jetzt weiter diskutieren, was wir tun könnten, wir könnten uns jetzt auf die Frage einlassen, wird es denn schlimmer oder nicht? Aber egal, in welche Richtung wir jetzt weiter diskutieren, dann sind wir jetzt auf einem Pfad, auf dem wir, glaube ich, mit Sicherheit mehrere Begriffe ständig durcheinander werfen würden. Und deshalb würde ich die gerne klären. Nehmen wir zunächst mal drei, dann können wir im Laufe des Gesprächs sehen, ob noch ein paar fallen. Nämlich diese sicherlich verwandten, aber ja nicht synonymen Begriffe, Werte, Moral und vielleicht nehmen wir noch Anstand irgendwie mit rein. Lernen wir mal bei Werten und Moral auch mal. Wenn jemand Werte, wir wollen definieren, was das ist, einhält, ist er gleich moralisch und ein moralischer Mensch hat automatisch Werte oder ist das Quatsch?
Also wenn man sich die Forschung anguckt, dann entsteht der Eindruck, es gibt ja zum Beispiel immer die Frage, gibt es sowas wie universelle Werte oder gibt es universelle moralische Werte, die irgendwo in Papua-Neuguinea genauso gelten wie bei uns. Was sich zeigt, ist nicht die Werte gelten, sondern was gilt, sind Bereiche, die für uns so wichtig offenbar sind für unser Leben, dass wir sie der Sphäre der Moral zuordnen. Das kann man inzwischen relativ genau untersuchen, ist auch passiert. Es gibt 5 solche Bereiche inzwischen, das können auch noch mal mehr werden. Vor einer Weile hat man geglaubt, es seien 3, aber 5. Und die kann man sich ganz gut merken, weil sie praktisch vom Individuum ausgehen, dann in die Beziehung von 2 Menschen gehen, dann in die Gruppe, dann das Verhältnis der Gruppe und schließlich den Überbau. Ich mach's mal kurz. Das erste wäre die Frage des Schadens, den ich als Einzelner davontragen kann. Also dadurch, dass jemand mich verletzt, körperlich, seelisch oder wie immer das sein kann. In diesem Bereich käme dann auch die Sorge. Das ist ein Bereich, der ins Moralische geht. Im nächsten Schritt wäre dann die Frage der Fairness. Die Frage der Gerechtigkeit. Wenn ich so und so mit dir umgehe, wirst du das mit mir auch tun. Die ganze Altruismusfrage fängt da schon an. Das dritte ist die Frage der Loyalität innerhalb einer Gruppe. Wir sind durch und durch soziale Wesen, das heißt, wir leben in Gruppen und eben auch nicht nur in einer. Wie loyal sind wir mit der Gruppe, zu der wir gehören? Und im nächsten Schritt, der vierte, wie verhält sich diese Gruppe nach außen? Sie sehen schon, welche Konflikte sich da möglicherweise ergeben. Das letzte wäre dann die Frage dessen, was man in der Moralpsychologie die Frage der Reinheit und des Heiligen nimmt. Das ist der Überbau, die Autorität habe ich noch vergessen, die kommt auch noch dazu. Aber der Überbau sozusagen all dieser Bereiche, die wir rational schwer erklären können, aber wo jeder sofort vom Gefühl her sagt, das ist tabu oder wir betreten hier einen Bereich, bei dem man vorsichtig sein muss. Inzest können Sie nehmen, Sie können ja, andere Dinge, auf jeden Fall alles Bereiche, wo Sie nicht unbedingt einen messbaren Schaden haben, aber wo das Gefühl, meist sogar verbunden mit Ekel in diesem Bereich, man kann da einzelne Gefühle zuordnen. Wenn Sie diesen Bereich des Heiligen, des Reinen berühren, dann ist die Reaktion bei Verstößen Ekel. Und dann kann man sich selber ausmalen, wie das ist. Das sind aber Bereiche, die Sie nicht notgedrungen rational begründen können. Also Sie werden nicht unbedingt dann sozusagen auf Platz 1 zurückgehen können und dort irgendeinen Schaden feststellen, der jemandem passiert. Das kann relativ wenig sein. Wir haben das vielleicht, wenn ich das noch kurz sagen darf, im Augenblick mit der Debatte, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, mit den Bankern, dem Zocken an der Börse. Da sind zum Teil Empörungen entstanden, die, wenn Sie genau hingucken, beim Einzelnen überhaupt keinen Schaden voraussetzen. Da gehen Leute auf die Straße, die keinen Schaden davongetragen haben, weil sie in Island spekuliert haben oder sonst wo, sondern die ganz offensichtlich den Eindruck haben, hier wird ein Bereich verletzt, der nicht verletzt werden sollte. Das hat was mit Gerechtigkeit zu tun, geht aber zum Teil auch darüber hinaus. Und dann heißt es oft, das ist unmoralisches Verhalten. Da müssen wir die Begriffe schön auseinanderhalten, weil unmoralisch, das heißt aber so, was gemeint ist, so sollte man sich nicht verhalten. Unmoralisch ist es insofern nicht, wenn man das klar trennen will, dann ist moralisch eben alles, was eine Bewertung kriegen kann. Und nicht moralisch wäre dann zum Beispiel, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, das hat keinen moralischen Wert, sondern einfach nur einen Aussagewert. Also da ist wichtig, die Begriffe auseinanderzuhalten. Das habe ich lange geredet. So, glaube ich, kann man das Terrain des Moralischen ungefähr umreißen.
Sie haben es jetzt immerhin geschafft, Inzest und Banker in einer Gesprächsrunde unterzubringen. Ich glaube, das Heißere wäre heute eigentlich Banker in dieser Debatte. Aber ich will mal kurz beim Inzest bleiben, Herr Röder. Ist denn das alles so absolut, wie es jetzt ein bisschen klang bei Herrn Auchmann? Wir erinnern uns aber es gar nicht so lange her. Da gab es auch einen Gerichtsprozess, wo geklärt werden musste, ob eine gewisse Sache, die mit Inzest zu tun hatte, legal war oder nicht. Ist das so absolut, wie es gerade klang? Dass wir
absolut?
Es klang absolut, ja. Vielleicht
sollte so nicht gemeint sein.
Der geweihte Priester ein bisschen.
Wie das gefüllt wird, ist ja eine ganz andere Frage. Ja,
aber das ist die Frage. Können wir jetzt auch aus historischer Sicht, es gibt andere Beispiele, wo man vielleicht vor 100 Jahren auch noch gesagt hätte, das stößt uns ab, das ist eklig. Heute ist es akzeptiert. Rein theoretisch, wir können ja nicht in die Zukunft schauen, könnte das mit Inzest auch passieren?
Ja, aber sicher. Ich würde gerne die Frage so beantworten, indem ich etwas anschließe an das, was Herr Auchmann gerade sagte. Nochmal, was den Begriff der Werte angeht, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir das begrifflich klären. Sie haben dazu ja schon einiges gesagt. Und Wert ist ein Begriff, der in der Tat immer sehr schnell als moralische Aussage aufgeladen ist. Wenn wir uns den Begriff der Werte aus der sozialwissenschaftlichen Forschung anschauen, der sozialwissenschaftlichen Wertewandelsforschung, dann ist das sehr viel niedriger gehängt. Und so verwenden wir das in unserem Mainzer Projekt zur historischen Wertewandelsforschung auch, haben wir da einen ganz neutralen, einen ganz analytischen Begriff von Werten. Der ist nicht normativ aufgeladen, sondern einen analytischen Begriff von Werten, der sagt, Werte sind die allgemeinen und grundlegenden Orientierungsrichtlinien, die für das Denken, das Reden, das Handeln, auch das Fühlen der Menschen die Richtung geben. Diese Werte kann man sich bewusst gemacht haben oder sie sind auch unbewusst. Sie werden vielleicht ausgesprochen oder gar nicht ausgesprochen. Aber noch einmal, also diese grundlegenden Orientierungsrichtlinien, nach denen Menschen ihr Handeln bemessen. So haben wir einen weiten und analytischen Wertebegriff. Und dann schließt das ganz schnell an das an, Herr Auchmann, was Sie vorhin sagten. Dann ist nämlich ja die Frage, wonach richten Menschen eigentlich ihr Handeln aus? Das hat zum einen zu tun mit der Situation von Menschen in Gruppen, von dem, was Menschen als Normalität erfahren und das sich wandelt. Und das sind eben Dinge, die sich wandeln, die allgemein für normal und richtig gehalten werden. Und diese Werte sind halt sehr wandelbar. Und das ist abermals das Problem. Man wünscht sich natürlich die absoluten Werte. Und Sie sprachen vorhin die Frage an mit dem Projekt Weltethos und der Frage, ob das in Papua-Neuguinea auch so gesehen wird. Wir brauchen uns ja nur in der eigenen Geschichte umzuschauen. Man würde ja doch sagen, dass die eigentlich entscheidende Wert das Tötungsverbot, das heißt der Wert des menschlichen Lebens ist. Wenn Sie zurückschauen in den Zweiten Weltkrieg und die Tötung der Juden oder in anderen Formen von Genoziden, so sind wir ja mittlerweile darüber belehrt, dass das nicht so ist, dass die Menschen, die einen Genozid ausüben, dass alle gegen ihre ureigensten innersten moralischen Überzeugungen täten. Im Gegenteil, in einer bestimmten Situation halten die Menschen das, was sie da tun, für richtig. Das ist für uns erschreckend und es zeigt natürlich auch, wie dünnem Eis wir stehen. Aber es zeigt auch, dass es die absoluten Werte eigentlich nicht gibt. Und wir sind da mittlerweile in der Erkenntnis, glaube ich, auch an einem anderen Punkt, als es jemals vorher der Fall war. Für Luther war immer klar, Freiheit ist gebunden an Gehorsam. Auch für Kant ist die Idee der Freiheit eine andere gewesen. Wir am Ende des 20. Jahrhunderts kommen nicht mehr umhin, um das, was uns die postmodernen Dekonstruktivisten gesagt haben, sagen wir mal, den Floh ins Ohr gesetzt hat, den man dann nicht mehr los wird, der sagt, alle Ordnungssysteme sind eigentlich ein Konstrukt. Wenn Sie das konsequent zu Ende denken, wird es ganz furchtbar, weil Sie dann keinen Bezugsrahmen mehr haben. Da setzt das ein, was Sie auch vorhin angesprochen haben. Wir kommen ja ohne das nicht aus. Aber wir stehen vor anderen Begründungszwängen als noch Luther, Kant oder wer auch immer, bis an die Schwelle der Gegenwart gestanden haben.
Beispiel, wenn ich das ergänzen darf, was ich auch dann nach dem Buch mal wieder gefragt bekam, was ist mit den Menschenrechten? Die sind doch irgendwie Grundlage, das ist doch etwas, worauf wir uns alle einigen können. Das können wir ganz offensichtlich nicht, weil nämlich nicht ganz klar ist, und Sie haben das Beispiel der nationalsozialistischen Herrschaft gebracht, weil nicht ganz klar ist immer, wen wir eigentlich dazu rechnen. Die Dehumanisierung ist ein psychologischer Prozess, der eigentlich immer dann einsetzt, wenn man jemanden loswerden will. Es fällt uns schwer, als Menschen einen, der auf gleicher Ebene ist, so zu behandeln, als wäre er eben nicht auf unserer Ebene. Also muss der erste Schritt der sein, dass wir dehumanisieren. Und das erleben wir dann meist in der Sprache. Sie erleben das in der Kriegspropaganda. Sie erleben das, wir haben vorhin auch kurz drüber gesprochen, womöglich auch jetzt schon in der Sprache, wie über eine bestimmte Berufsgruppe gesprochen wird, bei den Bankern, bei Managern. Da kann es ganz leicht passieren, dass eine Dehumanisierung einsetzt und sich in die Gehirne reinfrisst, buchstäblich. Und dann letztlich dazu führt, dass Hemmschwellen herabgesetzt werden, um in einer Weise gegen solche Menschen vorzugehen, die dann eben einem Menschen eigentlich nicht mehr entspricht. Was noch dazu kommt, ist, dass wir den Begriff der Menschenwürde zum Beispiel, der ja auch ständig angeführt wird, ja, wo verorten wir den? Noch vor einiger Zeit, vor einigen Jahrhunderten, muss man sagen, hätte keiner gewusst, was damit gemeint ist, weil an seiner Stelle hätte eigentlich die Gottes-Ebenbildlichkeit gestanden, weil das ist die Quelle der Menschenwürde. Und heute stehen wir als postmoderne Menschen vor dem Problem, dass wir mit dem Begriff Menschenwürde hantieren, aber nicht mehr wissen, wo wir ihn festmachen. Und das ist die Gefahr des Relativismus, was Sie sagen. Es sind gefährliche Zustände, die dadurch entstehen können. Aber auf der anderen Seite ist auch nicht klar, wie man das einfach wieder beheben kann, indem man sagt, so, jetzt setzen wir da ein absolutes System hin.
Ich sehe schon, Sie bleiben bei den Bankern, dann bleiben wir da jetzt wirklich mal dabei. Können wir ja sehr gerne machen. Ich glaube, es sind auch wenig Leute im Saal, die sich darüber nicht in den letzten Tagen mal Gedanken gemacht haben. So wie ich es mitbekommen habe, ist aber, und wir müssen dann sehen, was da in der Realität sich am Ende getraut wird und was nicht. Eine Regulierung des Finanzmarkts natürlich angedacht. Vielleicht werden wir eine Trennung wieder erleben zwischen Geschäftsbanken und Investmentbanken. Sie haben aber so von einer beginnenden Entmenschlichung geredet. Vielleicht können wir es an diesem Beispiel mal eher klar machen, was Sie meinen, weil das jetzt Banker schon Ausgestoßene sind, habe ich bisher noch nicht so empfunden.
Wenn Sie Raubtierkapitalismus zum Beispiel sagen, dann ist das bereits, da sehen Sie, wie eine, ja, wie ein Bild kippt. Mhm. Ne? Wie aus einem Menschen auf einmal was anderes wird. Und ein Raubtier ist etwas, gegen das man sich wehren kann, das man auch bekämpfen kann, und zwar, das man auch töten kann. Da sind wir natürlich nicht. Aber was ich zeigen will, ist einfach an diesem Beispiel, wie Sprache kippt und wie Sprache auch gedankliche Muster verändert. Das verändert noch nicht mal unbedingt Werte, aber es lässt Werte anders anwenden. Wir nehmen andere Werte zur Hand, um in diesem konkreten Fall zu einer Entscheidung zu kommen.
Ist das wirklich was, Herr Röder? Bleiben wir mal kurz auch historisch gesehen bei den Bankern, weil es ist natürlich noch nicht so lange her. Da konnte man das auch noch ohne Abitur. Da sollte jeder gute Sohn Sparkassenfilialleiter werden. Und der Mann von der Bank, ich auch, weiß aus persönlicher Erfahrung, habe es nicht gemacht. Und das war ein sehr angesehener Beruf. Wenn wir jetzt Herrn Ochmann folgen, dann wird es langsam so sein, dass alle Eltern davon abraten, mach das mal nicht. Die Nachbarn zeigen mit dem Finger auf dich, wenn du Banker wirst.
Naja, das sind im Moment eher sozusagen die harmlosen Varianten des Ganzen. Also, wissen Sie, als Historiker ist man ja mit dem Segen oder dem Fluch konfrontiert, dass man in die Abgründe guckt. Und ich kann dem, was Herr Ochmann sagte, nur ganz lebhaft zustimmen. Es hat sich auch mittlerweile eine Sprache verselbstständigt. Der Spekulant. Ja, ich kann nur sagen, wenn irgendjemand von Ihnen nächste Woche nach Großbritannien fahren will und nicht heute, sondern vielleicht bis Freitag wartet, umzutauschen, weil sie hoffen, dass der Kurs des Pfundes sinkt. Wissen Sie, was sie tun? Sie spekulieren, sie wetten gegen das Pfund. Vielleicht nicht Sie persönlich, bringen eine ganze Volkswirtschaft in die Knie. Und wenn Sie aber heute hören, wie von Spekulanten die Rede ist, wenn jemand ganz normal Aktien kauft in der Hoffnung, dass die ihren Wert steigern, tue ich, nichts anderes als spekulieren. Selbst wenn es DAX 30 Aktien sind, ist es vielleicht sogar Zocken. Also Spekulanten, Zocker, Casino, der Raubtierkapitalismus, da hat sich mittlerweile eine Sprache eingeschliffen, die völlig besinnungslos nachgeredet wird. Und je nachdem, was passiert, jetzt schauen Sie sich an, was in Griechenland heute passiert, was über Europa im Moment passiert, wer weiß denn, wie solche Dinge eskalieren? Und wissen Sie, was mir da immer einfällt, ich will jetzt nicht allzu billig die historische Analogie da herstellen, aber was mich sehr beeindruckt hat, sind die Memoiren von Sebastian Haffner gewesen. Und wenn Sie sehen, Sie verstehen es falsch, ich will nicht billig moralisieren, aber wenn Sie den Fall, den wir natürlich kennen, man könnte jetzt auch von den Hutus und den Tutsis sprechen, wo diese Ausgrenzung auf sprachlicher Ebene vorbereitet wird. Wir in Deutschland kennen natürlich am besten den Fall der Juden in den 30er Jahren. Aber wie sprittweise die Juden sprachlich herausdefiniert worden sind und nicht ein Schritt war normaler Rechtsstaat und der nächste waren die Gaskammern von Auschwitz, sondern dazwischen lag eine sukzessive Entrechtung und ein sukzessives Verfahren, dass man Juden nicht mehr grüßt, dass Juden vom Gehweg gehen müssen, dass sie irgendwann den Stern tragen. Und ich komme auf Sebastian Haffner zurück, der mit hoher Sensibilität beobachtet hat, wie er selbst beobachtet hat, wie dieses sich so Schritt für Schritt ergeben hat. Und er Schritt für Schritt nicht reagiert hat, weil immer die Grenze sich ein bisschen weiter verschiebt, aber so, dass man nicht wirklich interveniert. Und wie Menschen in diese Normalität mit hereingezogen werden. Und irgendwann haben die Menschen es nachgeredet. Und so reden wir heute die Zockerei und die Spekulanten und das Casino nach. Und irgendwann verselbstständigt sich sowas. Und Sie verstehen richtig, wie ich diese Analogie meine. Aber diesen Dingen, gerade diesen sprachlichen Ausgrenzungen und Dehumanisierungen, wohnen immense Potenziale inne. Und wenn ich vorher sagte, dass ich weder an die reine Fortschrittsgeschichte noch an die Verfallsgeschichte glaube, aber was man natürlich schon sieht, ist, dass viel mehr möglich ist, innerhalb von kurzer Zeit möglich ist, als wir das gerne immer so wahr hätten. Und deswegen muss man in diesen Dingen, glaube ich, schon sehr, sehr vorsichtig sein.
Was das ja sicher nicht heißt, was Sie sicher auch nicht meinen, ist, dass keine Kritik mehr geübt werden dürfte. Weil es gibt natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die in diesem Bereich zu kritisieren sind. Aber was ich eben auch sehr unterstützen würde, ist, dass wir sehr vorsichtig sein müssen und dass man sich auch selber reflektiert mit solchen Sachen befasst. Was mache ich hier eigentlich gerade? Was passiert hier? Welche Position beziehe ich? Und was geht dabei in meinen Köpfen vor? Das hat was damit zu tun, dass wir gerne glauben, dass die Rationalität das ist, was uns treibt. Und dass wir vernünftig, die wir doch sind, wenn wir nicht gerade uns aufregen, dass wir vernünftig zu Entscheidungen kommen und auf diese Art und Weise schön abwägen, Pro und Contra, und das ist dann das, was wir tun. Solche Stapel von Arbeiten kann ich Ihnen zeigen, dass davon nichts wahr ist. Wir sind eben nicht die rationalen Wesen, sondern wir sind diejenigen, die im Grunde Entscheidungen, die wir zum Beispiel durch solche impliziten Werte, die wir in uns tragen, fällen, die solche Entscheidungen nachträglich rationalisieren. Und ich denke, wenn man das vergleichen will, der Verstand, den wir haben, arbeitet eigentlich nicht wie ein Wissenschaftler, wie ein Wissenschaftler arbeiten sollte, sondern er arbeitet wie ein Advokat. Er nimmt die Position ein in Bezug auf eine Entscheidung, die längst gefallen ist, versucht sie zu rechtfertigen und einzuordnen in ein System. Und das muss man, glaube ich, auch in diesem Bereich berücksichtigen und dass man eben auch da, wo man eine Verstandesentscheidung voraussetzt, sehr vorsichtig mit umgehen muss und fragen muss, welches sind eigentlich die wirklichen Motive, die dahinterstehen.
Ich würde an dem Punkt gerne eines ergänzen. Das berühmte Ash-Experiment aus der amerikanischen Sozialpsychologie ist ein famoses Experiment. Sie haben 10 vermeintliche Probanden, von denen der 10. nicht weiß, dass er der einzige Proband ist. Denen werden 2 Stöckchen unterschiedlicher Länge gezeigt. Und in dem Moment, wo von den ersten 9 die Mehrzahl gesagt hat, dass das für uns alle klar erkennbare längere Stöckchen das kürzere sei, hat in einem immens hohen Anteil der Fälle der 10., also der eigentliche Proband, auch gesagt, das kürzere sei das längere. Und das ist das, was Sie sagten, Herr Ochmann, dass Menschen sich ausrichten an dem, was sie in ihrer Umgebung als normal wahrnehmen. Das erklärt übrigens eine ganze Reihe von Phänomenen, die gar nicht moralisch aufgeladen sind. Das sogenannte Bystander-Phänomen, wenn ein Unfall passiert. Wenn jemand mit dem Fahrrad stürzt und eine Person steht daneben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Person dem Gestürzten zu Hilfe kommt, ungeheuer hoch. Stehen da erstmal drei und gucken jeweils, was die beiden anderen machen. Und wenn die sich aus demselben Grund, nicht aus Gleichgültigkeit moralischer Art, sondern aus dem gleichen Grund, weil sie beobachten, nicht bewegen, ergibt sich die Situation, dass sich das so gegenseitig blockiert und dann alle, weil die anderen es auch nicht tun, nicht zu Hilfe gehen. Das sind solche Phänomene, die die Sozialpsychologie uns gezeigt hat, die das ganz unterstützen, Herr Ochmann, was Sie sagen. Was die Frage nach falsch und richtig, die auch der Papst aufgeworfen hat, nicht weniger drängend macht, aber die uns zeigen, dass sie nicht so einfach zu beantworten ist.
Vielleicht darf ich dann nochmal, weil Sie das Beispiel von Asch gerade brachten mit dem Maßstab. Da gibt es ein neues Experiment, was vor kurzem veröffentlicht wurde und zeigt, wie sehr das immer noch gilt. Und vor allem auch, woran es liegt. Und zwar hat man Jugendliche untersucht, die Musikgeschmack ausdrücken sollten. Man hat ihnen Beispiele von Musik gegeben, die nicht bekannt waren, sondern die irgendwo aus dem Internet runtergeladen waren, von denen man wusste, dass sie ungefähr einen bestimmten Geschmack treffen könnten. Und hat dann zwei Versuchsreihen gemacht. Man hat sie entscheiden lassen, ob es gefällt oder nicht gefällt, erstmal nach eigenem Gusto und hat dann eine Vergleichsgruppe gehabt, der man dabei gesagt hat, wie viele Likes das bei Facebook oder ich glaube in dem Fall war es bei MySpace hat. Das heißt also, die Meinung der Mehrheit wurde in dem Fall mitpräsentiert und es ist natürlich genau das passiert, was Sie schon an dem anderen Beispiel gesagt haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich die Mehrheitsmeinung mitteile, ändert sich das Urteil sofort. Und das Interessante war aber, dass man das in diesem Fall nicht einfach nur als psychologisches Experiment gemacht hat, sondern dass man das im Scanner gemacht hat und man hat geguckt, was da eigentlich im Gehirn gerade abgeht. Was man, soweit man das unterscheiden kann, das ist natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht, aber was man sehen konnte, war die Entscheidung, ein bestimmtes Musikstück jetzt vielleicht besser einzuordnen, als man das sonst getan hätte, lag nicht daran, dass das damit begründet wurde, das muss besser sein, weil so viele glauben, das sei gut, sondern das, was aufging an Zentren oder besser gesagt an Systemen im Gehirn, waren diejenigen, die zeigten, da hat jemand Angst, nicht zu dieser Gruppe zu gehören. Das heißt, es war keine Frage, die Mehrheit kann nicht irren, sondern was hier war, ist eine Konformitätsentscheidung. Das heißt, die Angst, nicht zur Gruppe gehören, entscheidet, wie ich dieses Musikstück einschätze. Das ist ein harmloses Beispiel, zeigt aber auch, wie Märkte funktionieren.
Eins, finde ich, kann man so nicht stehen lassen. Wir haben jetzt eigentlich schon die letzte Stufe der Entwicklung besprochen und ein bisschen auch bewertet ohne diese Zwischenstufen. Dass es so weit kommen konnte, dass wir heute Banker zum Teil auch durch diese Begriffswahl, die Sie beide schon angesprochen haben, so verurteilen, da ist ja ein Prozess vorher gewesen, weil da muss es doch einen Wertewandel auch in der Wirtschaft vorher schon gegeben haben bei uns allen. Denn ich hatte zwischendurch, sagen wir mal bis zum Anfang dieser Wirtschaftskrise 2008, das Gefühl, Gier beginnt so langsam zum Wert zu werden und nicht mehr zum Laster, um bei dieser Begriffswahl jetzt aus dem Programm zu bleiben. Was ist da denn passiert? Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, vielleicht hat die jetzige Ablehnung der Banker auch was damit zu tun, dass wir ein bisschen davon ablenken wollen, dass wir in einer gewissen Phase, wo es funktioniert hat, in diesem System ja auch ganz gerne mitgespielt haben.
Ja, das ist aber kein ganz spezifisches Phänomen. Enrichissez-vous, bereichert euch, kennt man aus dem Frankreich des 19. Jahrhunderts. Diese Rallyes hat es ja immer gegeben, von dem Hype um die Amsterdamer Tulpenzwiebeln bis zur Gegenwart. Ich meine, dass wenn in einer Hochkonjunktur die Möglichkeiten sich auftun, Profite zu machen und reich zu werden, das seine gewisse Attraktivität hat und das in der Hinsicht interessanterweise die Menschen auch immer wieder, und da lernen sie wirklich nichts, immer wieder der Meinung sind, dass wenn so ein Aufschwung einsetzt, dass der auch nicht mehr aufhören würde. Das ist in den 60er Jahren so gewesen und 1973 gekippt. Das ist bei der Blase der neuen Medien der Fall gewesen. Das ist bei der Immobilienkrise in den USA der Fall gewesen. Immer wieder gibt es also diese Rallyes und dann die Vorstellung, dass das auch so weitergehen würde. Und jeder, der dann nicht mitmacht, wird ja als Idiot abgetan. Aber das ist ein Muster, das offensichtlich fast schon anthropologisch zu sein scheint, denn die Vorsicht in der Hinsicht scheint nicht zugenommen zu haben.
Das ist natürlich auch so, auch das kann man ja inzwischen ganz schön zeigen an der psychologischen Forschung, dass wir natürlich sowieso mit einem Grundoptimismus ausgestattet sind, der in aller Regel von der Realität nicht eingeholt wird. Man kann das untersuchen, wenn Sie irgendwie eine Bevölkerung fragen, geht's dir gut, geht's dir schlecht, dann sollten Sie eigentlich so Pi mal Daumen 50% geben, die sagen, na, heute geht's nicht gut, und 50%, denen geht's eigentlich dann ganz gut. Und was Sie kriegen, sind so nahe 70%, die sagen, es geht uns ganz prima. Das heißt, es gab schon dieses Wort davon, dass die Happy Few durch die Evolution gekommen sind und die anderen sind zurückgeblieben. Das scheint auch so zu sein, und es macht natürlich auch Sinn, wenn Sie sich vorstellen, dass wir, wenn wir vor einer schwierigen Situation stehen, es natürlich kein Nachteil ist, wenn man mit Optimismus da dran geht und im Grunde dadurch auch Kräfte womöglich freisetzen kann, die sonst nicht freizusetzen wären. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass Sie die Welt natürlich durch eine rosa Brille sehen und womöglich dann die Realität nicht mehr so sehen, wie Sie sie sehen sollten, um bestimmte Fehler nicht zu machen. Und das ist womöglich auch ein Grund, warum diese Finanzkrise so schief gegangen ist oder warum wir überhaupt in sie reingekommen sind. Denn mehr haben wollen ist ja nun nicht irgendwie auf Banker beschränkt, sondern das war offensichtlich auch bei denen der Fall, die die Anlagemöglichkeiten gesucht haben und die dann wahrscheinlich, wenn ihnen irgendwas mit 7% angeboten wurde, gesagt haben, gehen auch 8. Also die Frage Täter-Opfer ist hier schwierig, ist auch gar nicht mein Thema, aber was ich für wichtig halte in dem Zusammenhang, es gibt nicht nur die Guten und nicht nur die Bösen, und das lässt sich nicht einfach in Klassen einteilen, sondern hier gehen verschiedene Dinge zusammen und führen zu Prozessen, die im Nachhinein dann eine Erklärung brauchen. Und eine Erklärung ist natürlich immer gut, wenn es schief geht, dass man einen hat, der schuld ist. Und möglichst ist das dann der andere.
Damit schließen wir das Thema Wirtschaft ab. Als Sie von dem Bystander-Phänomen gesprochen haben, also dieses einfach ausgedrückt, einer alleine wird mir viel wahrscheinlicher helfen als 12 in der Gruppe, da dachte ich eigentlich an diese Situation, von der wir ganz viel in den Medien jetzt immer lesen und hören, Gewalt vor allen Dingen im öffentlichen Nahverkehr, hier in München, Dominik Brunner. Ich selber lebe in Berlin, da gibt es inzwischen in den Zeitungen ganze Rubriken, die dann immer das Wochenende aufrollen und was da passiert ist. Wie hat sich denn auch in Bezug auf Werte und Gut und Böse, Herr Röder, unser Verhältnis zur Gewalt verändert?
Ja, und die Frage ist, wie viel an scheinbar zunehmender öffentlicher Gewalt wirklich empirische Zunahme an Gewalt ist und wie viel mediale Beobachtung ist. Wir sind natürlich in einer Situation, wo viele Alltagssituationen, gerade dadurch, dass wir ja heute nicht einmal am Tag die Zeitung bekommen, sondern x-mal am Tag in die Internetmedien hereinschauen, einen viel höheren Durchsatz an Berichterstattung haben. Und es gibt natürlich auch da das Schwangerenphänomen, dass die schwangere Frau irgendwann nur noch schwangere Frauen sieht. Und insofern bin ich mir nicht sicher, inwiefern hier vieles auch eine Folge von gesteigerter medialer Beobachtung ist. Ich würde drei Dinge zum Teil für, zum Teil gegen diese Behauptung sagen. Das Erste, was Sie ja nicht glauben würden, ist, was die neue Studie zum Kindesmissbrauch ergeben hat, dass Kindesmissbrauch rückläufig sei. Hätten Sie ja nach den Diskussionen der letzten Wochen und Monate nicht erwartet. Das Zweite ist, was sicherlich deutlich zu sagen ist, Gewalt als legitimes Mittel des Handelns zwischen Einzelnen, zwischen Staaten und Gesellschaften ist in der Akzeptanz deutlich zurückgegangen. Gewalt wird viel weniger als je zuvor akzeptiert. Die Deutschen sind wahrscheinlich eines der pazifistischsten Völker der Welt, was auch die internationalen Staatenbeziehungen angeht. Denn wir haben zwar mittlerweile die Situation, dass die Bundeswehr an internationalen Kampfeinsätzen teilnimmt, aber dennoch ist insgesamt die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden in unserer Gesellschaft wohl so niedrig wie nie zuvor. Wenn das aber die Mehrheitsmeinung ist, dann ist natürlich, dass wenn Sie irgendwie Aufmerksamkeit gewinnen wollen, dann müssen Sie in das Zentrum dessen sozusagen des Heiligen stoßen. Sie müssen natürlich genau das tun, was die Mehrheit am vehementesten ablehnt, um protestierend Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und insofern ist die Gewaltanwendung natürlich mittlerweile, so wie gewisse ganz randförmige Situationen der Sexualität, dasjenige, womit Sie heute provozieren können.
Was dazu kommt, glaube ich, ist, dass solches Verhalten auch natürlich eine Gruppenidentität stiftet. Das heißt, wir kennen das ja, dass als Mutprobe oder wie immer man das nennen will, vorkommt, bestimmte Taten zu begehen, um anschließend dann zu einer bestimmten Gruppe zu gehören. So Initiationsriten im Grunde, die da stattfinden. Das gilt aber im Ganzen. Die Art, wie wir uns verhalten, kennzeichnet uns als Mitglieder einer bestimmten Gruppe, und Mitglieder einer bestimmten Gruppe zu sein, heißt eben auch, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten hat. Deswegen ist der Rückgang der Gewalt, den wir in der Gesamtgesellschaft erleben, und offenbar auch die Polizeistatistiken bestätigen das, heißt nicht unbedingt, dass sie nicht eine Gewaltzunahme in bestimmten Milieus haben oder in bestimmten Gruppen haben, wo Gewalt jetzt zum Ausdruck einer Ablehnung der Majorität zum Beispiel wird oder eben auch als Teil der Identitätsbildung innerhalb dieser Gruppen. Und da haben wir natürlich die ganze Integrationsproblematik und das nicht nur, aber wir haben natürlich auch das Problem mit einer Gesellschaft, die sozial immer weiter auseinanderfällt, auch von den Vermögensverhältnissen her. Und da, finde ich, muss man genau hingucken, wie sich in diesen einzelnen Bereichen Gewalt entwickelt und wie Gewalt womöglich dort zu einem Werkzeug der Identitätsbildung und auch der Abgrenzung wird.
Das heißt, wenn die Polizeistatistik sagt, Sie haben mit der Statistik angefangen, wissen beide, wir könnten sie auch selber fälschen, aber glauben wir dieser Mal, dass zwar die Anzahl der Fälle von Gewalt in vielen Kontexten, nicht nur im öffentlichen Nahverkehr, sondern zum Beispiel auch an Schulen insgesamt abgenommen hat, die Einzelfälle aber immer gewalttätiger werden, dann ist das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zum Teil auch eine Reaktion darauf, dass Gewalt heute ein noch stärkeres Tabu ist als vielleicht vor einigen Jahrzehnten?
Ich glaube nicht, dass es ein Tabu ist, sondern im Grunde haben wir ja ein Gewaltmonopol des Staates im Idealfall. Also es sollte eigentlich so sein, dass der Staat der Einzige ist, der überhaupt Gewalt anwendet. Im Mittelalter, das wissen Sie viel besser als ich, ist das gänzlich anders gewesen. Aber auch dort gab es natürlich bestimmte Bereiche, wo sie Zeiten oder Orte, die geschützt waren und wo sie sicher sein konnten. Heute heißt es ja häufig, man kann eigentlich nirgendwo mehr sicher sein. Und ich glaube, dass gerade im Zusammenhang mit der Gewalt das Problem einer bürgerlichen Verunsicherung, will ich mal sagen, also eine Verunsicherung der Majorität besonders stark hervortritt. Das hat natürlich auch mit der Berichterstattung durch die Medien zu tun, die den Fokus dann auf besonders schreckliche Ereignisse, so wie wir das hier in München bei den S-Bahn-Schlägern zu tun hatten. Aber es ist schon, glaube ich, wichtig, dass wir das im Auge behalten und gucken, wie hier Gewalt auf einmal in bestimmten Gruppen eben nicht mehr tabuisiert ist und zu einem Werkzeug wird, das durchaus angewendet wird oder sogar eben identitätsstiftend ist.
Jetzt haben Sie beide gerade in diesem Zusammenhang ja auch die Medien erwähnt. Professor Röder, können denn Medien wirklich über einen gewissen Zeitraum den Wertewandel beeinflussen oder begleiten? Das ist ja immer diese Frage bei Medien. Verursachen die gewisse Dinge oder reagieren sie nur darauf?
Sie werden zunächst einmal insofern reagieren, als sie das antizipieren, was ihre Leser oder Zuschauer sehen oder hören oder lesen wollen. Dabei im Verlauf dessen verstärken sie das Ganze aber auch. Und insofern glaube ich, was den Wandel der Sexualmoral angeht, ist letztendlich die Kommune 1 aus der 68er-Bewegung oder der revolutionäre Frankfurter Weiberrat der frühen 70er Jahre gesamtgesellschaftlich wesentlich weniger bedeutsam als die Bild-Zeitung, die eine sich wandelnde Sexualmoral aufgreift. Nicht nur durch das Mädchen auf der Seite 1, sondern bei Bild.de kommen sie ganz schnell zu Klick dich durch zum Seitensprung. Da wird eine Normalität suggeriert, die sich dann als Normalität eben auch festsetzt. Man nimmt das vielleicht erstmal hin und wundert sich und irgendwann ist es Normalität. Und nochmal, wir haben den Begriff der Normalität ja schon ein paar Mal angesprochen. Man soll das, was die Menschen als normal empfinden, als Leitkategorie und in dem Sinne als Wert, als Orientierungsrichtlinie für das Handeln und Denken der Menschen nicht unterschätzen.
Ich glaube, was das auch nochmal deutlich macht, ist, dass wir diesen ganzen Komplex nicht als statisches System sehen dürfen. Da gibt es bestimmte Werte und nun setze ich mich hin und entscheide. Sondern das sind dynamische Prozesse, die hier stattfinden und gerade bei dem Beispiel, was Sie bringen, man kann auch das mittlerweile exponentiell zeigen, dass wenn Sie bestimmte Phänomene immer wiederholen, dann werden die eben normal. Ob es dann eine kleine Steuerhinterziehung ist oder ob es der Seitensprung ist, das wird moralisch akzeptabel. Und das wird nicht akzeptabel per Abstimmung in einer Gesellschaft, sondern es wird akzeptabel, weil bei Ihnen das Wertesystem im Kopf sich verändert. Und das passiert sozusagen durch den steten Tropfen, der dort die Werte verändert und zur Not eben auch aushüllt.
Bleiben wir kurz bei den Medien, aber gerade weil wir damit ja jetzt auch spielen, das geht mit Medien immer sehr gut, auf den Sex gekommen sind. Wenn Sie diese Bedeutung des Normalen ansprechen, gibt es nicht da sozusagen Parallelwelten zwischen dem, was scheinbar normal ist und was uns dann, ich glaube gerade beim Sex kann man das sehr anschaulich machen, eingeredet wird und dem, was wir wirklich jeden Tag leben, was wir gerade bei so einem Thema, wer traut sich schon zu sagen, ich hatte noch nicht 105 Frauen, wenn er glaubt, es sei aber normal in seinem jeweiligen Alter. Ist das nicht ein Unterschied zwischen wirklich existierender Normalität und Normalität, die einem präsentiert wird?
Das ist zweifellos richtig. Das ist auch ein Problem, mit dem die Sexualforschung immer schon kämpft.
Die Leute lügen bei den Umfragen.
Bitte?
Dass die Leute nicht die Wahrheit sagen
bei den Umfragen. Dass die Leute bei den Umfragen nicht die Wahrheit sagen und dass es einen erheblichen Unterschied gibt zwischen Haltungen und Praktiken. Zwischen dem, also was man dann öffentlich oder intern für richtig hält und dem, was man wirklich praktiziert. Die Praxis ist in der Tat wohl in der Regel sehr viel weniger überschäumend als das, was allgemein für richtig gehalten wird. Aber das ist ein Problem, wo man nicht wirklich drankommt. Denn wenn die Leute dem Sexualforscher nicht sagen, was sie wirklich tun, dann wird es schwierig, das zu erforschen.
Aber ich meine nicht nur den Forscher, ich meine dann auch die mediale Darstellung. Ja, wir hatten das aber früher schon als Medium Kneipe am Stammtisch, da hat man da auch schon immer viel mehr erzählt, als man erlebt hat. Aber folgt da dann die gelebte Normalität dem, was Medien behaupten, oder sind das völlige Parallelwelten?
Naja, völlige Parallelwelten werden es nicht sein. Wenn Sie sich Scheidungszahlen und die ganze statistische Entwicklung von Beziehungen und Ehen und so weiter angucken. Also ich würde Ihnen insofern recht geben, als man das, glaube ich, in der Tat nicht eins zu eins setzen darf. Aber ich würde nun das nicht so ganz in Parallelwelten aufteilen. Diese Akzeptanz spielt dann schon eine Rolle. Ob sie in Einzelfällen in gelebte Praxis umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Was ich mich dabei allerdings immer frage, gerade was Sexualität angeht, so spielt ja die mediale Berichterstattung immer mit der Grenzsituation. Sie muss ja das berühren, was irgendwie das Verbotene, aber doch irgendwie Erreichbare ist. Mit dieser Schwellensituation muss sie ja spielen. Deswegen ist natürlich der Seitensprung heute immer noch ein Thema, weil immer noch die gelebte Treue in einer Zweierbeziehung eigentlich das ist, was die Norm ist. Aber da spielt man dann so mit über den Seitensprung. Wenn das irgendwann mal normal wird, dann ist es ja gar nicht mehr das berichtenswert. Dann müsste sich die Grenze wieder verschieben und dann müsste es das andere werden. Und da bin ich ergebnisoffen gespannt, was uns da so bevorsteht.
Aber wie finden solche Prozesse statt? Denn gerade diesen Prozess des Normalwerdens und dann auch nicht mehr so berichtenswert Seins, den haben wir ja im 20. Jahrhundert in unserer westlichen Gesellschaft mit der Homosexualität zum Beispiel erlebt. Das ist alles auch nicht so lange her, wie man das in Großstädten manchmal glauben mag. In den 70er Jahren erst Abschaffung des homosexuellen Paragraphen und ganz viele Entwicklungen findet heimlich statt, ist verboten, und Sie hatten das vorhin bei einer anderen Form der Sexualität, ist eklig hinzu, heute wird man Bürgermeister damit. Das waren ja wenige Jahrzehnte im Grunde genommen. Wie findet so eine Entwicklung statt? Das ist ja auch eine Form des Wertewandels.
Ich glaube, da muss man aber eins unterscheiden, und zwar, das war auch bei dem anderen Beispiel gerade schon, das Problem, wenn Sie eine Umfrage machen, also wenn Sie Alsbach irgendwo hinschicken und Sie sagen, sind Sie für Ausländer oder gegen Ausländer, sind Sie für Treue in der Ehe oder sind Sie nicht dafür, dann werden Sie natürlich politically correct genau das zu hören kriegen, was man glaubt, was man sagen muss. Und deswegen muss man unterscheiden zwischen, wie man heute in der Psychologie sagt, zwischen der expliziten und der impliziten Haltung. Das ist im Grunde das, was Unbewusste gemeint ist. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, als die Schweiz den Antrag für das Minarettverbot hatte. Da gab es, glaube ich, 10 Tage vorher eine schweizweite Umfrage, repräsentativ nach allen Regeln der Kunst. Wird dieser Antrag durchkommen, wird er nicht durchkommen? Da waren, glaube ich, 60%, ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau, 60% der Schweizer haben sich gegen das Minarettverbot ausgesprochen, und 10 Tage später kippt das komplett ins Gegenteil. Sie kriegen 60% für das Minarettverbot und ich glaube, bis auf 2 Kantone eine Mehrheit in allen Kantonen der Schweiz. Was Sie da sehen, ist, dass die implizite Haltung, die ist, die letztlich ihr Handeln entscheidet. Und die kriegen Sie womöglich durch Umfragen nicht raus. Das kann in Fragen des Sexualverhaltens genauso sein. Das gilt natürlich auch für den Umgang mit Minderheiten. Natürlich haben wir eine Situation heute, wo man mit Minderheiten tolerant, wie es so schön heißt, umgehen soll. Wobei tolerant ist auch ein Begriff, den man vorsichtig sich ansehen muss, weil da ist immer einer, der gewährt etwas. Wenn eine wirkliche Gleichberechtigung da ist, muss niemand was tolerieren, weil dann brauche ich niemanden, der mir was gibt, dann habe ich das schon. Das muss man auch mal sehen. Aber diese Haltung gegenüber Gruppen, die nach außen gezeigt wird, muss nicht unbedingt die sein, die auch innen da ist. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum bestimmte Prozesse auf einmal eine Triebkraft kriegen, die man überraschend findet, weil man die nicht gesehen hat. Nicht in Umfragen gesehen hat, auch nicht im Verhalten. Aber irgendwo hat da womöglich in der impliziten Haltung etwas vor sich hingekokelt, was dann letztlich das Verhalten umkippen lässt.
Und zugleich haben wir es aber natürlich schon mit grundlegenden Prozessen zu tun, bei denen es immer wieder Ausreißer gibt, aber die etwas zu tun haben mit der Pluralisierung, die wir vorher schon mal angesprochen hatten, und deren Akzeptanz eben auch. Wenn Sie sich vorstellen, die Privatheitsformen sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass in den 50er Jahren die verheiratete heterosexuelle Paarbeziehung von Mann und Frau mit eigenen Kindern die gesellschaftliche Norm, nach dem Krieg nicht überall die gesellschaftliche Realität war, aber doch die Norm war, die in hohem Maße erwartet wurde und von der es nur relativ wenige akzeptierte Ausnahmen gab. dann hat sich das mittlerweile natürlich in hohem Maße aufgespalten. In den 60er Jahren haben Umfragen besagt, dass junge Mädchen es ablehnten, mit einem Partner unverheiratet zusammenzuleben. Das war innerhalb weniger Jahre in den 70er Jahren bereits gekippt. Zu meiner Jugendzeit, weiß ich noch, war der Begriff der wilden Ehe ein Begriff, der diskutiert wurde. Ich weiß nicht, ob einer der anwesenden Schülerinnen und Schüler hier mit dem Begriff der wilden Ehe noch was anfangen kann. Dass Menschen verheiratet oder unverheiratet zusammenleben, macht ja heute eigentlich gesellschaftlich, was die Akzeptanz angeht, keinen Unterschied mehr. Denken Sie an die Alleinerziehenden, doch bis vor wenigen Jahrzehnten im Grunde stigmatisiert gewesen. Heute sind die Alleinerziehenden im Grunde fast schon zum Sorgenkind, zum gehätschelten Sorgenkind der Sozialpolitik geworden. Alleinleben ist eine Form, die in der Regel Priester oder so komische Onkel und Tanten gemacht haben, die aber immer Einzelfälle waren. Vielleicht die jüngste Tochter, die die Eltern noch versorgt hat. Und die Homosexualität gehört auch dazu. Und ich glaube schon, dass wir eine Tendenz haben, die gegenläufig ist dazu, dass wir uns so schwer tun mit Begründungen. Auf der anderen Seite, Sie sagten ja vorhin, Herr Ochmann, wir reden heute immer von Menschenwürde und Menschenrechte. Wir tun uns oft sehr schwer, das wirklich genau zu definieren. Aber dennoch hat sich eine Art von Wertekomplex ergeben, der hochnormativ ist in dieser Hinsicht. Und das ist das, was ich gar nicht als Kultur vielleicht der Toleranz, denn Sie haben recht, Toleranz heißt, das ist keine Beziehung auf gleicher Augenhöhe, aber als Kultur der Inklusion bezeichnen würde. Wir haben doch so eine starke Entwicklung, die besagt, Minderheiten sollen einbezogen werden. Und ich glaube, diese Tendenz ist in vielen Hinsichten spürbar, bis heute in die Pädagogik hinein. Da heißt ja inklusive Pädagogik, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, körperlichen und geistigen Behinderungen, in den Regelschulbetrieb einbezogen werden sollen. Bis dahin, dass wir heute an einem Punkt sind, wo diese Kultur der Inklusion besagt, dass wir Differenz und Unterschiede gar nicht mehr als Unterschiede überhaupt markieren dürfen. Also diese Tendenz zur Kultur der Inklusion, wie ich das nennen würde, die gibt es schon.
Da würde ich aber gerne einhaken, weil das nicht unbedingt bedeutet, dass wir jetzt eine bessere Gesellschaft sind. Ich würde das völlig unterstützen, aber ich glaube, dass die Zersplitterung der Gesellschaft auch etwas damit zu tun hat, dass wir selber praktisch immer mehr in eine Rolle geraten, wo wir auf die eine oder andere Art Minderheit sind. Und deswegen uns generell ein Klima der Toleranz gegenüber Minderheiten natürlich genehm ist. Das ist also nicht unbedingt etwas, was ganz selbstlos ist, sondern womöglich einfach nur Freiräume lässt und damit eben auch in kleineren Zirkeln, ob das jetzt im Sexualverhalten oder sonst wie ist, dazu führt, dass wir sagen, also das ist akzeptabel, auch für eine Majorität, die sich jetzt in diesem Bereich nicht wiederfindet.
Ich würde aber trotzdem gerne noch an diesem Beispiel nicht der Homosexualität, sondern einfach nur das Zusammenleben unverheirateter Paare. Schon diese Formulierung klingt heute spießig, wenn ich das so sage. Aber wenn wir uns mal überlegen, noch in den 60er Jahren wäre es selbst in Großstädten relativ schwierig gewesen, dann eine Wohnung zu finden. Also man hätte suchen müssen und der ein oder andere Vermieter hätte Bedenken gehabt. Heute hat er die nicht mehr. Nun kann man sofort von dieser berühmten normativen Kraft des Faktischen sprechen. Es gibt so viele unverheiratete Paare, also muss der vermieten, sonst in München ist es kein Problem, aber in anderen Städten kriegt er die Wohnung nicht los. Aber da muss ja zwischendurch irgendwas passiert sein. Was macht denn solche Veränderungen möglich? Und hätten zum Beispiel, lassen Sie uns so primitiv denken, alle Vermieter gemeinsam gesagt, ich vermiete nicht an unverheiratete Paare, die wären ja nicht in Zelte gezogen. Wie kommt so eine Entwicklung zustande?
Ich weiß noch, als ich jung war, das war in den 80ern, da hatten meine damalige Freundin und heutige Frau und ich die Idee, wir wollten, um nicht spießig zu sein, erst ein Kind haben und dann heiraten. Das ist uns leider nicht gelungen, so sind wir ganz furchtbar spießig geworden, aber wir bereuen nichts davon. Aber
heute ist es cool.
Bitte?
Heute ist diese Reihenfolge.
Heute wäre das wahrscheinlich cool, wieder super cool, ja, was wir da gemacht haben, das stimmt schon. Und ganz im Ernst, ich glaube, dass sich diese Prozesse dezentral vollziehen und dass es im Grunde wie in einem Dreieck drei Ecken gibt, die so aufeinander einwirken. Das eine sind die Werte im Sinne dieser geistigen Phänomene, die wir benennen können oder die man irgendwie von außen benennen kann. Das zweite ist dann die soziale Praxis. Also der erste Wert wäre halt bei unverheiratetem Zusammenleben zu sagen, ich finde es richtig, mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenzuleben, auch ohne verheiratet zu sein. Das zweite ist dann die soziale Praxis, was Leute so tun. Und das dritte sind die Institutionen, nicht zuletzt auch die rechtlichen Regelungen. Und mir scheint, dass das Muster für solchen Wandel ist, dass sich in kleinen Gruppen zunächst die soziale Praxis ändert, in Verbindung mit den Werten dort dieses innerhalb der Gesamtgesellschaft sozusagen hegemonial wird oder es vermag, diese Praxis auf die Gesamtgesellschaft zu übertragen, dort als normal akzeptiert zu werden und dann setzt das diesen Prozess auf gesamtgesellschaftlicher Ebene in Gang. Diese Dinge wirken allerdings in unterschiedlichem Maße aufeinander. Es kann sein, dass sich die Werte ändern und dem folgt die soziale Praxis und es gibt umgekehrt die normative Kraft des Faktischen. Es gibt ein Verhalten, das sich nach den Gesetzen richtet, aber es kommt auch vor, dass sich die Gesetze nach dem gewandelten Verhalten richten. Schauen Sie zum Beispiel die ganze Gesetzgebung zu Homosexuellen an. Da kann man das, glaube ich, sehr gut beobachten, dass die Homosexuellen es dann vermocht haben, innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Situation mit ihrer sozialen Praxis sehr viel mehr Gehör zu finden, als das in den 70er Jahren bis zu den 70er oder 80er Jahren der Fall gewesen wäre. Dann werden die Gesetze geändert. Die machen es natürlich auch leichter, Homosexualität zu leben. Und die gesamtgesellschaftlichen Werte ändern sich auch. Und das wirkt wieder zurück auf die Gesetze. Frage der Adoption von Kindern durch Homosexuelle sind ja Fragen, die wir jetzt alle so diskutieren. Also insofern glaube ich, dass wir es mit gesellschaftlichen Teilgruppen und der Gesamtgesellschaft zu tun haben und dann diesen Dreiecken, diese so eine Dreiecksbeziehung in Gang bringen.
Ich glaube, wir haben jetzt mit der Diskussion darüber, wie es so weit kommen konnte, dass unverheiratete Paare zusammenwohnen, einen Teil des Publikums ordentlich hinter uns gelassen. Das holen wir jetzt wieder rein, indem wir, glaube ich, jetzt sinnvollerweise auch über eine Entwicklung reden sollten, die, denke ich, ganz gut zeigt, dass das ja alles nicht unbedingt linear stattfinden muss, dieser Wertewandel. Teilweise bildet man gerade die Leute, die sagen, es wird immer alles schlimmer. Für die ist das natürlich ein linearer Vorgang. Das ist logisch, ist es sonst ja nicht. Reden wir über die Bedeutung von Privatsphäre und was da passiert ist. Das ist ja eine Entwicklung, die ist noch nicht so lange her, dass das überhaupt wichtig wurde und dass die ersten Datenschutzbeauftragten Einzug hielten in Parlamente, später dann auch in den Landesbehörden. Jetzt haben wir eine Entwicklung, wo es auch eine Post-Privacy-Bewegung gibt, wo Leute sagen, wir können den Datenschutz eigentlich überflüssig machen, indem wir einfach selber alles veröffentlichen, was es über uns gibt, dann haben wir damit kein Problem mehr. Was ist da an Wertewandel passiert?
Die Entwicklung von Privatheit ist in der Tat eine sehr wellenförmige. Um mal da anzusetzen, was wir ja heute, weil Sie vorhin den Begriff schon mal aufbrachten, ganz furchtbar spießig finden, sind die 50er Jahre. In denen sich Menschen stark in ihr Privatleben zurückgezogen haben. Das wiederum ist eine Reaktion darauf gewesen, dass Menschen in der nationalsozialistischen Diktatur sehr viel weniger an Privatheit überhaupt gehabt haben, weil dieser Staat von ihnen Loyalität forderte und das Private im Grunde öffentlich gemacht hat. Deswegen haben wir diese Welle in den 50er Jahren, dass sich eine gesamte Gesellschaft, was wir heute spießig finden, so in ihre Privatheit zurückzieht, was sich aber ganz gut aus dieser historischen Situation heraus erklärt als Wiedergewinn von Privatheit. Die 68er haben gesagt, das Private ist öffentlich und alles wieder öffentlich machen wollen. Zugleich haben wir die Entwicklung im Hinblick auf die erste Volkszählung 1983, die riesigen Proteste, hier Privatheit nicht auszuliefern. Ich meine, es ist in der Tat interessant, was man in den frühen 80er Jahren an Volkszählung und an Datenerhebung abgelehnt hat. Das ist ja ein Bruchteil von dem, was alle wenige Jahre später in der Tat öffentlich gemacht haben, ohne darüber nachzudenken, wenn man ja überlegt, wo man die Kreditkartennummer alles angibt und was man sonst angibt, bis hin zu diesen Verhaltensformen, bei denen wir aber auch sehen, dass diese entgrenzte Öffentlichkeit im Netz nun massiv zurückschlägt. Diese Kollateralschäden, die sehen wir natürlich im Moment in aller Bitterkeit.
Was es ja auch zeigt, sowohl jetzt bei der Privatheit als auch vorhin bei der Sexualmoral, die enorme Bandbreite von Möglichkeiten in einem System, wie die Werte von der einen Richtung in die andere kippen können und das in der gleichen Gesellschaft, geschweige denn auch noch in anderen Kulturbereichen. Das bringt uns vielleicht nochmal auf die Frage, warum wir überhaupt solche Werte brauchen und warum wir überhaupt eine Moral brauchen. Das hat was zu tun mit der Verlässlichkeit der Lebensverhältnisse und das hat eben auch etwas zu tun, was wir gerade nochmal sprachen, warum bestimmte Dinge, wie zum Beispiel, eigentlich wäre es ja ganz schön, wenn die Ehe treu ist, da mit reinspielen. Es gibt tatsächlich, wie ich glaube, anthropologische Grundbedingungen, die gerade damit zu tun haben, dass mein Leben abschätzbar ist. Dass ich weiß, wenn das und das und das passiert, wird das und das die Folge sein. Und die Unkalkulierbarkeit und Verunsicherung, von der wir vorhin schon sprachen, ist, glaube ich, das Hauptproblem, das dann eintritt, wenn moralische Werte eben nicht mehr absolut zu setzen sind oder in irgendeinem absoluten Gefüge sind, sondern diesem Kräftespiel im Grunde innerhalb der Gesellschaft ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass das auch erklären könnte, warum man dann nach einer Zeit der Liberalisierung immer wieder eine Phase hat, wo es zurückkippt und sich eine Art neuer Konservativismus zeigt. Ich hörte jetzt von einer jungen Kollegin um die 30, dass in ihrer Generation es mittlerweile wieder ganz toll ist, kirchlich zu heiraten, weiß und all das. Das wäre zur Zeit, als ich studiert habe, glaube ich, undenkbar gewesen. Hier passieren also Dinge, die irgendwie wellenartig laufen. Und wenn wir vorhin gesagt haben, das ist nicht ein statisches System, mit dem wir es hier zu tun haben, es ist sogar ein nicht-lineares System, mit dem wir es zu tun haben, wie man das von der Systemforschung her sagen würde. Und nicht-linear bedeutet eben, selbst wenn Sie alle Komponenten kennen und wenn Sie alle Parameter haben, die wir sowieso nicht haben, selbst dann können Sie nicht vorhersagen, wohin eine solche Entwicklung läuft. Und das ist genau das. Wir kriegen Emergenzphänomene, ist das Stichwort in dem Zusammenhang. Und deswegen ist ja eben auch Geschichte am besten immer rückwärts zu lesen und nicht vorherzusagen.
Das gehört sich aber nicht. Laster und Gesellschaft, so der Titel des Historischen Kollegs München bei der Diskussionsveranstaltung am 19. Oktober 2011. Es unterhielten sich der Geschichtsprofessor Andreas Rödder von der Uni Mainz sowie der Physiker und Theologe Dr. Frank Ochmann. Die Runde leitete Dieter Kassel vom Deutschlandradio.
D-Radio Wissen. Hörsaal.